Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 43. Westfalen weltweit mit Otto Schalter. Westfälische Reitpferde sind beliebte Sport- und Freizeitpartner. Und das auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das Westfälische Pferdestammbuch registriert Pferde nicht nur in Deutschland und Europa. Auch in den USA sind die Mitarbeiter des Westfälischen Pferdestammbuchs tätig, um die dort geborenen Fohlen westfälisch zu registrieren und die Züchter vor Ort zu beraten und zu betreuen. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit unserem Kollegen Otto Schalter über seine Registrierungsreisen in den USA, die Unterschiede in der Pferdezucht und im Pferdesport zwischen Deutschland und den USA, die Ansprüche der amerikanischen Pferdezüchter, die Aufzucht der Pferde in den USA und seine ganz besonderen Erfahrungen und Erlebnisse auf seinen Reisen durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Herzlich willkommen, Otto Schalter.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Otto, bevor wir näher über deine Erfahrungen und Erlebnisse mit den westfälischen Pferdezüchtern in den USA sprechen, kommen wir doch erst einmal kurz zu dir und deinem persönlichen Lebensweg und Werdegang. Stell dich doch erst mal kurz vor und woher denn deine Verbindung zum Pferd überhaupt kommt.
Ja, Otto Schalter, mein Name, bekannt seit Jahrzehnten ja beruflich in Sachen Pferd unterwegs. Die Verbindung kommt eigentlich schon aus dem Elternhaus in einen pferdezüchtenden, reitenden, landwirtschaftlichen Betrieb hineingeboren. Bin jetzt, soweit ich das nachvollziehen kann, die vierte Generation in Sachen Pferd. Zu Hause waren Vollblüter für die Rennbahn, Warmblutpferde, die in der Arbeit früher genutzt wurden und im Turniersport. So bin ich schon von klein auf ans Pferd gekommen. Vater und Mutter haben es auch nicht unterbunden. Die war ganz im Gegenteil. Und so hatte ich immer mit Pferden zu tun. Hatte auch die Gelegenheit, sogar noch mit Pferden in der Landwirtschaft zu arbeiten. Wobei es tatsächlich so war, dass ich der Erste bin in vier Menschengenerationen, der in väterlicher Linie einen Kaltblüter auch hat. Ja, so, das war der erste Werdegang. Die Familie war sowohl Vater- als auch Mutterseite sehr pferdeaffin, pferdebegeistert. Vater ist geritten, Turniersport. Ja, so kam ich zum Pferd ursprünglich.
Bist du denn selbst auch im Reitsport aktiv oder noch aktiv oder warst mal aktiv?
Ich bin ganz viel geritten. Das war natürlich das erste Prämisse. Bin auch ein bisschen Turnier geritten. Allerdings war ich damals als junger Mann nie so nervenstark, dass mir das Freude bereitet hat. Und dann habe ich ein bisschen Turnier geritten, aber hauptsächlich war ich dann Hometrainer, was auch gut gelungen ist.
Und wie ist das mit der Pferdezucht? Du sagst, deine Familie hat schon die Pferdezucht betrieben. Züchtest du auch heute noch selbst?
Ich züchte noch selbst. Mittlerweile nimmt meine Tochter die Zügel auch in die Hand und ist ganz begeistert. Ich züchte seit, letzte Woche hat sie es gejährt. Vor 45 Jahren hatte ich mein erstes eigenes Fohlen und seither züchte ich auch. Ja, mittlerweile Warmblüter, westfälisches Warmblut jetzt, dann Reitpony und jetzt auch rheinisch deutsches Kaltblut.
Was fasziniert dich denn besonders an der Pferdezucht oder woran hast du da am meisten Freude?
Ja, wenn man die Stuten dann kennt, mittlerweile bin ich natürlich in der Lage, einen Stutenstamm zu haben, mit dem ich mich sehr gut auskenne, mit dem ich sehr gut zurechtkomme, wo ich die Vor- und Nachteile kenne. Und da ist es einfach immer wieder faszinierend. Da braucht man wirklich nicht auf die Spielbank zu gehen, immer ein kleines Glücksspiel. Und wenn man dann seine eigenen Ideen noch reinbringt und dann das Produkt erwartet, hoffentlich geht dann auch alles gut. Das ist einfach die Faszination, tolle Pferde zu züchten, wo nach Möglichkeit alles so ein bisschen zusammenkommt. Ich oder wir züchten so ein bisschen springlastig, wobei ich kein Springpferd ohne Gang haben will. Und Typ soll auch da sein, dass, wenn man in den Stall kommt, dass es einem einfach auch Freude macht. Was mich so fasziniert. Und dann natürlich auch das Einbringen von Vollblut. War schon immer bei uns zu Hause Tradition. Das macht natürlich auch Spaß und ist immer interessant, wie funktioniert es.
Wenn man dir jetzt so zuhört, kann man vielleicht schon ein bisschen heraushören, dass Westfalen jetzt nicht deine erste Heimat ist. Woher kommt denn überhaupt deine Verbindung zum Westfälischen Pferdestammbuch? Wie bist du hier hingekommen?
Ja, ich war Jahrzehnte bei einer anderen Züchtervereinigung und hatte eigentlich, Westfalen war natürlich nie unbekannt. Mein erstes eigenes, selbstgezogenes Fohlen vor 45 Jahren war im Übrigen von einem Westfalenhengst, von einem Angelo-Sohn. Und vor einigen Jahren, im Jahre 2017, kam die Verbindung zum damaligen Zuchtleiter zustande, der mich kontaktiert hat. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Und dann bin ich auch hauptberuflich nach Westfalen gekommen.
Und hier beim Westfälischen Pferdestammbuch bist du ja dann für die Züchterbetreuung im Ausland und da vor allem in den USA zuständig. Und darum soll es ja hier heute in unserem Podcast auch mal gehen, über die westfälische Pferdezucht in den USA. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich dann dieser Arbeit schwerpunktmäßig gewidmet hast?
Ja, im Anbeginn eigentlich Zufall. War, als ich noch bei der anderen Züchtervereinigung war, im Jahre 1996 ein Anruf von Züchtern aus den USA, die sich verbandsmäßig verändern wollten. Ja, und da hat man dann geredet, was sind das für Menschen? Und bevor man dann rüberfliegt, heute ist das ja noch einfacher, geguckt, dass man so ein bisschen was rauskriegen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, 96 dann im November bin ich zum ersten Mal rüber. Einfach mal so kennenlernen, sondieren, ein paar Pferde gemacht, ein paar Pferde geguckt, in Kalifornien damals und Texas. Im Folgejahr wieder rüber, da war es ein bisschen mehr und so hat sich das über die Jahre aufgebaut. Und die Amerikaner, sag ich mal, waren dann am Ende auch nicht mehr mit der Zusammenarbeit zufrieden, sind dann eigentlich schon vor mir bei dem Verband weggegangen, sind nach Westfalen mit mir zusammen oder wie man es nennen will.
Und wie können wir uns jetzt deine Arbeit in Amerika vorstellen? Ich weiß, wenn wir hier Touren planen in Deutschland, um die Fohlen zu registrieren, ist das schon relativ aufwendig. Und jetzt ist Amerika ja nochmal deutlich, deutlich größer als Deutschland oder das Gebiet, das wir hier betreiben. Wie läuft so deine Reise ab? Wie sind die Reisezeiten, die Entfernungen und die Gegebenheiten vor Ort?
Also die Planung, wir sind natürlich jetzt schon Wochen in Planung, weil wir tatsächlich ganz Nordamerika betreuen. Das heißt, im Prinzip alle Bundesstaaten außer Alaska und Hawaii und in Kanada von Ost nach West alles. Das ist natürlich große Vorbereitung von Nöten. Die Leute melden sich, werden angeschrieben. Wer hat dieses Jahr Fohlen, wer hat Interesse? Da sind natürlich feste Standorte dabei, die wir jedes Jahr anfahren in den verschiedenen Staaten. Ja, und dann geht's irgendwann los von Termin zu Termin. Mittlerweile nahezu zu 100% mit dem Auto. In den Anfangsjahren sind wir recht viel geflogen von Termin zu Termin. Mittlerweile, wie gesagt, fast 100% mit dem Auto. Und so arbeitet man sich dann von Station zu Station.
Und fährst du dann wirklich jeden Hof einzeln an oder werden dann Sammeltermine organisiert, dass du bestimmte Stationen von größeren Zuchtgebieten oder Zuchtstätten hast?
Ja, wir haben Sammeltermine, ganz klar. Wir haben auch Hoftermine, die dann natürlich in der Tour bearbeitet werden. Das ist ja hier schon ein bisschen was anderes, wenn dann hier einer einen Hoftermin hat und man fährt dann mal 50 Kilometer, dann wird es im Herbst so mitgemacht. Das wäre natürlich in Amerika schwierig, sodass wir versuchen, dies alles in der Tour gemeinsam zu machen, sowohl die Sammeltermine als auch die Hoftermine. Termine unterschiedlichster Größe, unterschiedlichster Gegebenheiten, aber so arbeitet man sich dann durch dieses große Land. Die Entfernungen sind an der Ostküste moderat, im mittleren Westen weit.
Was heißt dann weit oder wie viele Kilometer?
Also da kann es auch so wie im vergangenen Jahr und in 23 kann schon mal sein, dass eine ganze Woche von einem Termin zum anderen jeweils 1000 Kilometer knapp. Puh.
Und wie viele Wochen bist du dann da unterwegs? Wie sind da so die Tourplanungen?
Also es war bis 22, glaube ich, hat sich dann ausgeweitet über 4 Monate. Jetzt habe ich ja einen Kollegen, der mitfährt, sodass wir ein bisschen zusammenfahren und dann auch parallel fahren, sodass ich in 2024 waren es dann knapp 3 Monate.
Und finden dann auch Fohlenschauen zu diesen Zeiten statt, die du betreust, oder geht es wirklich hier ausschließlich um das Registrieren der Fohlen?
Nein, im Prinzip ist jeder Tag mit mindestens einer Fohlenschau. Dort können auch Stuten dann eingetragen werden und die Fohlen werden beguckt und prämiert. Und dann wird alles dort vor Ort so gemacht wie im Prinzip hier auch. Vielleicht ein bisschen mehr, weil die Vorarbeit, alles was Meldesystem anbelangt, dann den Amerikanern nicht immer so eingängig ist.
Und da bist du dann wirklich ganz alleine für zuständig? Ich meine, hier fährt oft ein Team mit 2 bis 3 Leuten los und registriert die Fohlen, und in den USA kümmerst du dich dann mit dem einen Kollegen alleine darum?
Wir haben ja ein Büro in den USA, die Ann Daum, die das Büro dort betreibt und auch alles maßgeblich organisiert, Kontakt hält, was natürlich auch viel einfacher wird dann. Die Zeitverschiebung spielt dann keine Rolle. Wenn man es von hier macht, hat man die Zeitverschiebung 6, 7, 8 oder 9 Stunden. Endau macht es voller Engagement und das ist quasi ihr Hauptberuf, das alles auch zu organisieren. Die fährt also mit. Und dann vielleicht noch ein Ehrenamtlicher drüben, sodass wir in aller Regel zu zweit sind auf den Terminen. Und dort wird halt wie hier alles gemacht. Vom ganzen Papierkram, abrechnen, Deckscheine einsammeln, Diagramm, Mikrochip, gegebenenfalls Fohlenbrand, alles was eben so anliegt.
Werden in den USA die Fohlen noch gebrandmarkt?
Ja.
Alle oder darf man sich das selber aussuchen?
Das ist optional.
Okay. Wenn wir jetzt mal von den organisatorischen Sachen weitergehen zu den Züchtern an sich und den Personen dahinter, was unterscheidet denn deiner Meinung nach die amerikanischen Westfalenzüchter von den deutschen Westfalenzüchtern? Gibt es da wirklich Unterschiede, die man da benennen kann?
Ja, ist definitiv. Wir haben natürlich dort sehr professionelle Züchter, auch mit guten Stuten, sportgeprüften Stuten. Aber es gibt natürlich auch viele Züchter, die dann mal so schwanken. Da wird auch mal ein Ponyhengst auf eine Warmblutstute oder so ein Knappstrupper auf eine Warmblutstute. Und je nach Jahreszeit, möchte ich fast sagen, was man hier vielleicht nicht so kennen würde. Und die Tradition der Warmblutzucht ist halt tatsächlich in Amerika so nicht vorhanden.
Führst du denn da auch Zuchtberatungen durch und berätst die Leute, was sie vielleicht im nächsten Jahr besser machen sollten?
Ja, wird definitiv gemacht, auch hinsichtlich Stuten. Kommen natürlich auch alle Sorten Mäuse zur Vorstellung, wo man dann den Leuten schon anraten muss, wenn man feststellt, da ist Ernsthaftigkeit dahinter, dass eben dann die Stute mal oder gewechselt wird, eine andere Stute, wo man vielleicht auch helfen kann, dahingehend. Oder dann bei der Hengstwahl erklären, warum vielleicht ein anderer Hengst ein ansprechenderes Produkt hervorbringen könnte. Das ist täglich Brot, A, während der Tour und B, natürlich 365 Tage im Jahr.
Wie unterscheiden sich denn vielleicht auch die gezüchteten Pferde, dann die Fohlen, die dann geboren werden, und auch die Ansprüche an die Pferde? Sind da wirklich gezielt Anpaarungen der Züchter vorhanden oder wird einfach mal ein Fohlen gezogen, weil man Lust hat, ein Fohlen zu ziehen, oder steckt da auch ein System dahinter?
Beides. Ich sagte ja, wir haben sehr gute, sehr erfolgreiche Züchter, sehr zielgerichtet, so wie hier auch, mit klaren Vorstellungen, die auch dann marktgerecht züchten. im Springbereich werden dann wirklich auch bewährte Hengste genommen, in aller Regel mit TG. Im Weiteren ist es bei etlichen Züchtern so, dass es wirklich ja, schon manchmal ein bisschen sprunghaft ist, was wird wie angepaart. Und die Ansprüche an die Pferde, ja, ganz unterschiedlich. Bei vielen besteht der Wunsch, einen tollen Hunter zu züchten. Das ist also wirklich ja, fast die größte Population. Und da sind die eigens entwickelten Ideen der Züchter grenzenlos.
Das heißt?
Grenzenlos in alle Richtungen. Was ich dann anpaare, um einen Hunter zu züchten, der typvoll ist, der gute Bewegungen hat, der springen kann, also die eierlegende Wollmilchsau. Und da werden dann auch alle Anpaarungen durchgeführt. Vom reinen Dressurhengst mit einer, ja, ich sag mal, Diamantstute bis zu allen weiteren Möglichkeiten, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, aber das wird realisiert.
Und ist es sonst eher Dressur- oder Springpferdelastig, wie zu sagen?
Das ist wirklich geteilt, 50-50.
Also kann man da keine genaue Tendenz sagen?
Keine, weil die Grenzen dann fließend sind. Alles, was so zwischendrin ist, da stellen sich die Leute dann ihren Hunter drunter vor.
Okay. Und gibt es bestimmte Stutenlinien, die in den USA vielleicht besonders präsent sind?
Stutenlinien, so wie wir sie kennen, weniger. Wir haben natürlich auch Züchter mit Stutenlinien, die dann europäischen Ursprung sind, zum Teil geprüft. Wir haben auch erfolgreiche Züchter, die sich Stutenlinien aus der Vollblutgenetik geschaffen haben, sehr weise ausgesucht, sehr qualitätvoll ausgesucht, und solche gibt es. Ansonsten, übers Land verteilt, ist es noch Brachland, möchte ich sagen. Auch die Wissen um Stutenstämme und so weiter kann man nicht mit Deutschland vergleichen.
Und wenn wir von den Stuten einmal zu den Hengsten kommen, welche Hengste werden dort vornehmlich eingesetzt? Sind es auch Hengste aus Deutschland oder Europa oder vornehmlich welche, die auch in den USA stationiert sind?
Ist beides drin. Priorität genießen, klar, via TG, Hengste aus Europa, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Deutschland natürlich, sowohl im Dressur- als auch im Springbereich. In den USA gibt es einige namhafte, erfolgreiche Hengststationen, die dann aber auch bestückt sind mit Hengsten aus Europa, aus Deutschland, Hengste besserer Qualität, die decken. Und alles andere, oder viele Hengste, die drüben stehen, ja, die führen auch eine Ein-Ehe. Und da wird tatsächlich viel via TG abgewickelt.
Und wie läuft es dann mit dem Spermaversand von Deutschland oder Europa in die USA ab? Gibt es da bestimmte Auflagen, die erfüllt sein müssen? Und wie läuft die ganze Organisation und der Vertrieb dahinter ab?
Die Auflagen sind erheblich. Muss USA eingefroren werden, sprich mit einem viel größeren Aufwand hinsichtlich Quarantäne, hinsichtlich Untersuchung. Die stehen also 4 Wochen in Quarantäne, die Hengste, und werden dann x-mal beprobt und gewaschen und so weiter. Also 4 Wochen, und dann kann abgesamt werden. Es ist also ein erheblicher Aufwand. In aller Regel bestellt der Züchter nicht direkt, sondern erwirbt es in den USA bei einem
Partnerstation.
Ja. Hier von Westfalen aus haben wir eine Station, die eine Tierärztin, die ganz viel mit dem Landgestüt macht, die auch Privathengst vertreibt, die ist sehr erfolgreich, macht es auch sehr gut. Und da ist dann TG im Umlauf. Aber das ist schon erheblich. Immer interessant, wie rigoros die Auflagen sind, wenn Sperma aus Europa kommt. Und wenn man dann drüben unterwegs ist und kommt auf eine Besamungsstation und sieht dann die Mistplatte Und neben der Mistblatt, da ist noch so ein bisschen Matsch und da steht so ein verrissenes Phantom und da wird abgesamt und versandt. Und der Hengst wird abgesamt und Sperma wird versandt und am Abend deckt er noch eine Stute im Natursprung und morgens wird wieder abgesamt.
Also in den USA ist dann für einen Hengst auch beides möglich, Natursprung und Absamen. Da gibt es gar keine Regeln.
Alles möglich.
Okay. Wie läuft denn dann es weiter, wenn das Fohlen geboren ist, mit der Aufzucht? In den USA würde ich es mir jetzt als Laie vorstellen, dass da sehr viel Platz ist und große Flächen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten und Unterschiede zu Deutschland, die da besonders auffällig sind?
Gibt es. Ein Großteil der Fohlen wird allein aufgezogen. Gleich in Box und alleine aufgezogen. Tatsächlich stellt man sich vor, diese Weite und die vielen Flächen, da sind Herden und da werden die groß, entspricht nicht den Tatsachen. Wo das Büro ist bei Endaum, dort ist es natürlich so. Es gibt auch Züchter, die das so machen, aber wenige. Der Großteil hat sie wirklich alleine und nicht irgendwo in der Aufzucht für 2 Jahre auf den großen Flächen. Nein, ist nicht so. Und wenn man dann noch in die Nähe der Ballungsgebiete kommt, da stehen die dann wirklich nur im Paddock.
Das ist ja gesundheitstechnisch für die Fohlen und für die weitere Entwicklung auch gar nicht so förderlich. Meinst du, da sollte man vielleicht auch mehr Aufklärungsarbeit leisten? Ja. Oder wäre sowas möglich, das umzustrukturieren?
Schon versucht. Allerdings ist es dann so, wenn man dann einen guten Betrieb hat und der ist 2,5 Tagesreisen weg, dann wird es für die Leute, das Angebot wäre da im Mittleren Westen, aber es sind dann einfach große Entfernungen. Und dann wollen die Leute natürlich ihren Schatz nicht weggeben und was da alles passieren könnte. Und dann ist es so, ist alles ein wenig anders. Wir haben sehr engagierte Züchter, die auch besonders, wenn sie dann bei einer der Züchterreisen hier in Deutschland waren, da hat sich dann doch für viele so ein Umdenkensprozess schon angeleiert. Wenn sie das hier mal gesehen haben, das fängt bei der Fütterung an, drüben kann sich fast keiner vorstellen, dass man Heulage füttert, zum Beispiel, nur so. Und die sind immer wieder schockiert, wenn wir hier in die Stelle kommen. Aber es, ein Umdenken ist dort bei den Leuten, die es ernsthaft betreiben, durchaus möglich und, glaube ich, wird in Zukunft auch so sein, dass sich dahingehend Dinge ändern.
In Deutschland ist ja das Westfälische Pferdestammbuch der drittgrößte Zuchtverband nach Hannover und Oldenburg zusammen mit dem Springpferdeverband der Oldenburger. Wie sieht das denn in den USA aus? Wie steht Westfalen dort im Vergleich zu den anderen deutschen Zuchtverbänden oder auch den einheimischen Zuchtverbänden da?
Ich kann natürlich keine Zahlen, die habe ich von den anderen Verbänden nicht. Was ich weiß, ist, dass wir als Westfalen mit Abstand die größte Tour fahren. Die meisten Anfahrtsplätze, die meisten Farmen besuchen, die meisten Tage dort sind, die meisten, denke ich, Kilometer auch oder Meilen auch zurücklegen. Aber definitiv, was Stationen anbelangt, sind wir, glaube ich, schon groß, viel.
Auf deinen Reisen sammelst du ja ganz viele Erfahrungen, triffst Züchter, Reiter, viele verschiedene Pferde. Hast du da ein Erlebnis von einer deiner Reisen, an das du dich besonders gut erinnern kannst oder was dich besonders geprägt hat?
Über die Jahre weg waren es natürlich ganz, ganz viele Erlebnisse. Da könnte ich jetzt, das sind so viele Eindrücke. Ich wüsste jetzt gar nichts, was ich spezifizieren könnte.
Okay. Wenn wir von der Zucht noch mal ein bisschen in den Sport gehen, so diese großen Sportschauplätze in den USA, Wellington oder Kentucky, das ist ja den meisten hier auch in Deutschland gut bekannt und durch Social Media oder Clip My Horse kennt man diese beeindruckenden Gegebenheiten und die großen Turnierplätze dort ja auch. Aber so wird es ja nicht auf jedem Turnier in den USA sein. Da wird es ja auch ländliche Reiterei und kleinere Turniere geben. Wie sieht das da aus? Wie kann man sich das da vorstellen? Und wie sind die Amerikaner da aufgestellt?
Tatsächlich sind die großen Turnierplätze, Kleinere Turniere wie bei uns kennt man im Prinzip nicht. Das heißt, wo das US-Büro ist, wo die Pferde sind, ich habe dort auch Pferde, wenn wir auf Turnier wollten, wäre die kürzeste Anfahrt einfach 8 Stunden. Es wäre dann nach Denver, runter nach Omaha, ist ein bisschen weiter, Omaha, Nebraska. Ansonsten ist da nichts. An der Ostküste ist das ein bisschen anders, wobei es auch so ist, auch in Virginia mit hoher Besatzdichte. Es zentriert sich dann. In South Carolina ist es Aiken, wo sich alles so ein bisschen zentriert, wo dann Turniere sind auch am Stück fortlaufend. Dann ist es Tryon. Dann haben wir ja immer mal was in Texas, in Ohio. Aber ländlich, so wie wir das kennen, vielleicht mal eine Schooling-Show irgendwo, aber so, nee, gibt's tatsächlich nicht. Während in Ocala oder Wellington dann im Winter, Ocala, Wellington oder auch Indio Desert Circuit in Kalifornien, dort ist natürlich dann auch richtig was los. In allen Kategorien, in allen Nuancen, Dressur, Springen, Hunter, Wochen und Monate lang.
Aber wie ist das dann für den normalen Amateurreiter, so wie wir das hier kennen, den gibt es dann in den USA gar nicht?
Der hat es natürlich schwer, weil das Ganze auch natürlich mit extremen Kosten verbunden ist.
Wegen der Reisekosten oder auch
Reisekosten, die Startgelder? Stelle muss man dann nehmen. Das ist alles gar nicht vergleichbar. Da kostet, die erzählen immer, ein Turnierwochenende pro Pferd zwischen $3,000 and $5,000. So ungefähr. Inwieweit das alles den Tatsachen entspricht, aber das habe ich schon zu oft gehört, um es nicht zu glauben. Es ist also schon deutlich teurer. Und dann ist natürlich auch immer ein Trainer mit dabei und. Wenn die dann in Ocala zum Turnier sind, dann sind die Pferde zum Teil auch den ganzen Winter dort und man pendelt zum Reiten dort runter.
Gibt es denn dann den normalen Amateursport so in der Form, wie es den hier gibt, auch wenn diese vielleicht dann nicht so oft auf Turniere fahren können oder wollen?
Ja, den gibt's, weil es natürlich auch so viele verschiedene Klassen gibt. Amateure bis, ich sage jetzt einfach mal ohne Anspruch auf Genauigkeit, Amateur Junior, Amateur bis 35, Amateur über 50. Und in all diesen verschiedenen Kategorien kommen dann noch die Klassen dazu. Und da gibt es für alles ein Championship.
Also trainiert man im Prinzip dann das ganze Jahr auf ein Championship hin?
Im Prinzip ja. Mit Pferd oder mit Adult-Amateur-Rider, im Dressur oder im Hunter-Geschehen. Da ist so viel, das gibt es also schon. Wobei, wenn man das intensiv macht, ist es logisch, wie vorher angeführt, dass man schon einen gewissen finanziellen Background einfach braucht.
Wie würdest du im Vergleich zu Deutschland das System dann bewerten mit den verschiedenen Klassen, die du gerade genannt hast? Ist das vielleicht besser oder anders einfach nur als in Deutschland?
Vielleicht ist dort ein bisschen übertrieben. Grundsätzlich halte ich diese Sache für gut, dass man in Anführungszeichen nicht nur den Olympiasieger in der Disziplin X in den Himmel hebt, sondern dass man auch, bei uns wäre es in der ländlichen Reiterei, mittlerweile gibt es ja auch in verschiedenen Altersklassen und Amateure und so weiter, es hat sich ja auch gebildet, das halte ich grundsätzlich für nicht so schlecht.
Wenn wir von Amerika jetzt nochmal zurück nach Deutschland kommen, neben deinen Reisen in die USA selbst, betreust du dann ja auch Züchterfahrten und Züchtertreffen von Amerikanern, die hier nach Deutschland kommen. Zum Beispiel bei unseren Auktionen berätst du die Kunden dann auch zum Kauf der Pferde. Wie findet denn die Betreuung hier vor Ort statt und was interessiert die Besucher besonders, wenn sie nach Deutschland kommen oder vielleicht auch was überrascht die besonders?
Ja, fangen wir mit dem überrascht an. Deutschland klein im Vergleich zu USA und dann für alle, die das erste Mal hier sind, wirklich höre ich immer wieder, wie grün es hier ist, hätten die nie gedacht, mit den Einwohnern und der Fläche wäre alles zugebaut, was in Amerika auch der Fall wäre, so wie sich das alles ausbreitet, Und wie viele Pferde es tatsächlich gibt, wie die Reitbegeisterung ist, wie die Dichte ist, was natürlich dann, wenn wir hier unterwegs sind, Münsterland dann natürlich auch das Paradebeispiel ist, wo man aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, die Reisen werden organisiert, wir fangen da jetzt schon an für den Herbst wieder, üblicherweise während der Körung, weil es einfach eine schöne Sache ist, wir haben die Warmblüte, wir haben die Ponys, im letzten Jahr waren einige schon für die Kaltblüter auch da, war natürlich eine tolle Sache. Und so fangen wir jetzt schon an, spricht sich rum während der Tour, haben wir dann immer so Flyer, wer sich interessiert, kriegt einen. Die Leute setzen sich dann mit N Daum in Verbindung. Wir organisieren dann, N organisiert sogar zum Teil die Flüge. Hier wird Hotel organisiert. Letztes Jahr waren wir alle in einem Hotel, was natürlich dann toll ist, waren, glaube ich, so 25 oder 30 Leute, die hier waren. Ja, und dann haben wir ja die Veranstaltung hier, was für die Besucher natürlich völlig unbekannt ist. In Amerika gibt es natürlich sowas nicht. Und in den freien Tagen zwischendrin besuchen wir dann Hengstationen, Aufzuchtstätten, natürlich auch ein bisschen Sightseeing, Altstadt und ja, versuche so die Mischung, dass es auch vielleicht für den nicht so Pferdeaffinen dann was dabei ist. Und das kommt ganz gut an die letzten Jahre und da haben sich dann immer auch wieder Leute gefunden, zum Teil spontan, während unserer Veranstaltung, während unserer Auktion, sich dann entschieden, was zu kaufen und da, ja gut, da helfe ich dann beratend und ja.
Genau, das ist ja jetzt schon öfter vorgekommen, dass auf den Hengstkörungen, egal auf Pony oder Warmblut, die Amerikaner dann auch zugeschlagen haben und dann letztendlich ein Pferd gekauft haben. Wie geht es denn dann für die Pferde nun weiter, die dann in die USA transportiert werden müssen? Wie verläuft das mit dem Transport und der Quarantäne und dann in den USA sind dann ja auch nochmal wahrscheinlich weite Strecken zurückzulegen?
Ja, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil lassen die Käufer ihre Pferde noch ein bisschen hier. So war das in den letzten Jahren mit etlichen Pferden, die zum Teil jetzt schon vor zweieinhalb Jahren gekauft, immer noch hier sind, Turniersport gehen, bis sie einfach weiter noch geritten sind. Andere gehen direkt rüber, da helfe ich natürlich, da helfen wir natürlich hier auch vermittelnderweise Ausbildungsstelle in Deutschland. Transport, ja, ist ja heute kein ganz großes Problem mehr, die Spedition leitet dann alles in die Wege hinsichtlich Untersuchung und dann...
Hinsichtlich Untersuchung, was wird dann nochmal untersucht?
Blutuntersuchung auf diverse Krankheiten. Wenn es ein Hengst ist, muss der natürlich auch beprobt werden. Beim Wallach ist es relativ unproblematisch. Ganz normale Standarduntersuchungen und dann, dann werden sie, wenn alles gut ist, von der Spedition geholt. Fliegen dann rüber an einen der New York oder Los Angeles, vielleicht Chicago. Und die Wallache bleiben dann, glaube ich, 48 Stunden in Quarantäne. Bei den Stuten und bei den Hengsten sind es immer noch 4 Wochen.
Warum ist das bei Stuten und Hengsten anders? Hat das was mit der Zuchteigenschaft zu tun?
Ja, die Hengste müssen auch drüben alles, was älter ist als 24 Monate, die müssen dann drüben auch einmal decken, im Natursprung. Und die Stuten werden dann auch nochmal untersucht und ja, stehen dann 4 Wochen in der Quarantänestation, bevor es dann weitergeht.
Und der Weitertransport erfolgt dann mit Pferdetransporter?
Ja.
Nicht mehr mit dem Flug?
Nee, also wenn jetzt Westküste ist, dann geht es nach Los Angeles. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass die 2 Tage im Auto stehen, wenn sie hoch müssen nach Washington, in den Bundesstaat Washington oder so, oder Oregon. Zum Teil wird Miami auch angeflogen, ich habe schon von Dallas gehört, aber an der Ostküste ist eigentlich New York, wo die dann wegtransportiert werden, entweder mit Spedition oder die Leute holen sie selbst aus der Quarantäne.
Und wie läuft es dann dort mit der Nachbetreuung? Besuchst du dann die Kunden auch nochmal regelmäßig und schaust, was aus den Pferden geworden ist?
Ja, klar. Man will Feedback auch haben, ja gerne, was mit den Pferden geworden ist. Bei den Leuten, die hier kommen, es waren jetzt oftmals auch Leute, die züchten, sodass ich immer wieder mal auf den Hof komme oder vorbeifahre und dann reingucke, ja, da hält man natürlich Kontakt. Sowohl bei den Leuten, die Reitponys oder Hengste oder Reitpferde gekauft haben, da haben wir eigentlich immer Kontakt.
Ja, Otto, erstmal ganz vielen Dank für deine Erfahrungsberichte hier zu deinen Reisen durch die westfälische Pferdezucht in die USA. Eine Abschlussfrage noch. Was wünschst du dir denn für die Zukunft der westfälischen Pferdezucht in den USA?
Ja, dass alles so geordnet weiterlaufen kann, so wie wir es bisher hatten. Ich sagte, ich habe jetzt auch jemand, Heiko Severit, der mitfährt, sodass wir das uns schön aufteilen können, dass das Büro in den USA weiterhin so engagiert mitmacht. Vielleicht, dass in den USA einfach das so weitergeht, dass es einen Aufwärts gibt in der Qualität und dass die Züchter weiterhin so engagiert bleiben und ja, hinter uns Westfalen stehen.
Vielen Dank dafür, Otto Schalter.
Danke sehr.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.